anschnallen und ab dafür. Heute geht es hoch her, bei eiskalt auf den Punkt. Es wird gefachsimpelt, aber so richtig. Es wird ein bisschen gestritten, aber vor allem kommt ganz viel Liebe für unsere Sportart Eishockey im Gespräch hervor. Sascha Fligge und Daniel Stolpe heißen meine heutigen Gäste. Beide arbeiten bei Borussia Dortmund in der Kommunikationsabteilung und haben ein ganz großes Herz fürs Eishockey. Auch, weil sie früher selber über die Sportart berichtet haben. Fligge hält es mit den Iserlohn Roosters und Stolpe hat sich die Nürnberg Ice Tigers seit Kindestagen verschrieben. Und so geht es mit den beiden um die aktuelle Spielzeit und was sie denken, wo ihre Teams am Ende der Hauptrunde landen werden. Klar, dass sie sich nicht einig sind, schließlich kämpfen ja beide Teams aktuell um den 10. Tabellenplatz. Im Laufe des Gesprächs, das mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht hat, schwelgen wir aber auch in Erinnerung. Frei nach dem Motto, früher war alles besser. Stimmt natürlich nicht zwingend, aber es war eben anders. Auch in den Stadien, die noch keine Arenen waren. Hinten raus geht es um die jeweiligen Lieblingsspieler, warum Sascha kein Problem damit hat, dass die Roosters als Kanada 1C betitelt wurden und dass Stolpe die immer schon dagewesene Innovationskraft in der Sportart Eishockey als sehr positiv empfindet. Und damit jetzt aber rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören mit dem DEL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger. So, ich sehe, meine rote Lampe leuchtet. Das heißt, es ist Zeit für einen neuen Podcast diese Woche. Ich freue mich sehr drauf. Der ein oder andere weiß, dass mir der Fußball am Herzen liegt. Da habe ich auch mal eine Zeit lang gearbeitet. Und ich weiß auch, dass viele aus dem Fußballbusiness ein Herz fürs Eishockey haben. Und heute spreche ich mit zwei davon und sage Hallo Sascha und Hallo Daniel.
Hallo Konstantin.
Hallo, grüß dich.
Grüß euch. Super, dass es klappt, dass wir uns zu dritt zusammenschalten. Ich muss schon sagen, nicht Respekt, aber ein Dreiergespräch ist ja schon was anderes, als wenn man so im Zweier-Talk miteinander unterwegs ist und zum Thema Eishockey spricht. Aber ich glaube, das kriegen wir gut hin. Lasst uns mal einsteigen, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, dass ihr einmal kurz sagt, was ihr macht. Ich kann vielleicht einleiten, ihr seid beide bei Borussia Dortmund in der Kommunikation tätig. Vielleicht könnt ihr einmal kurz, Sascha, du beginnst, kurz sagen, seit wann und was du dort verantwortest.
Ja, Sascha Fligge, mein Name. Ich bin Direktor Kommunikation beim BVB, also leite im Grunde die Kommunikationsabteilung, mache das seit dem Jahr 2012 und komme ursprünglich aus Iserlohn. Und als Iserlohner gibt es eigentlich nur eine Sache, die man sportlich machen kann. Das ist Eishockey spielen oder als Jugendlicher, weil die Eiszeiten ja so teuer geworden sind, vielleicht auch mal zwischendurch Inline-Hockey spielen. Was mich deutlich von meinem Kollegen Daniel Stolpe unterscheidet, der Eishockey zwar liebt, aber eher theoretisch unterwegs ist. Und deswegen, Konstantin, erstmal die Frage an dich zurück. Dürfen wir uns beleidigen hier in diesem Podcast? Weil er ist ja Nürnberger und ich bin Iserlohner. Nürnberg gerade auf Platz 11, Iserlohn Platz 10. Wir kämpfen gerade um die Pre-Playoffs. Das geht heiß her hier. Das sollte es auch in diesem Podcast, finde ich.
Ja, feuerfrei, natürlich. Mit offenem Visier jederzeit. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Übung, dass wir so ein bisschen kontrovers über das Thema sprechen. Und ihr könnt gerne euch gegenseitig bashen, wenn ihr möchtet. Ich kriege das dann schon hin, euch im Zaum zu halten. Aber bevor wir dann vielleicht schon direkt bashen, Daniel, leg du mal vielleicht mal weiter los, was du so abseits vom Eishockey, wo ich auch schon merke, dass das deine Leidenschaft nach wie vor ist, bei der Borussia machst.
Ja, sehr gerne. Daniel Stolpe ist dann mein Name. Ich durfte 2016 zum BVB dazukommen, zum Teil auch, weil Sascha und ich uns tatsächlich schon sehr, sehr viele Jahre über das Eishockey kennen. Sascha stellt sich zwar gerade als quasi den Mirko Lüdemann der deutschen Pressesprecher in der Fußball-Bundesliga dar, weil er einmal einen Stock in der Hand gehalten hat und wackelig auf Schlittschuhen stand. Ich selber habe es nie gespielt, liebe es trotzdem. Wir kommen beide journalistisch zumindest aus dem Eishockey. Ja, und jetzt beim BVB bin ich der Stellvertreter von Sascha. Wir kümmern uns beide mehr oder weniger um die nationalen Themen. Ich habe noch ein bisschen den internationalen Beritt im Auge, der bei Borussia Dortmund schon eine ziemlich große Rolle auch spielt. Wir kriegen doch ziemlich viele internationale Medienanfragen auch. Ja, und das machen wir beide so, wenn wir nicht gerade über Eishockey lästern.
Ja, sehr gut. Und ich habe eben schon gelernt, bevor wir auf Aufnahme waren, dass das, Sascha, das sagtest du, das zieht schon ein bisschen größere Kreise auch. Das ist halt nicht nur ihr beiden bei der Borussia, sondern ihr habt da so noch zwei, drei andere Kollegen, mit denen ihr auch regelmäßig mal, gerade in der jetzigen Phase, du hast es schon angesprochen, es geht auf die Zielgerade der Hauptrunde, die wichtigen Plätze werden ausgespielt, da ist auch noch ein Schwenninger dabei, sagtest du, ne?
Ja, wir haben vom FC Bayern einen Kollegen geholt vor ein paar Jahren mal, der großer Schwenninger Wild Wings Fan ist und wir kommen gerade aus einem Trainingslager in Marbella, wo selbst in unseren Sitzungen teilweise wir mit dem Handy rumgelaufen sind, um unsere Eishockeyspiele, also die unserer jeweiligen Mannschaften zu schauen. Und Schwenningen ist 12 da. Also wir sind gerade Iserlohn 10, Nürnberg 11, Schwenningen 12. Da geht es echt heiß her gerade. Und dann haben wir in unserer Abteilung noch so ein Urgestein, Boris Rupert, der mal Stadionsprecher in Iserlohn war und der früher bei der Westfälischen Rundschau in Iserlohn gearbeitet hat. Und ich erinnere mich so an Ende der 80er Jahre.
Da hieß die aber noch ECD Sauerland, wollte ich mal
ECD
sagen.
Sauerland, ich war Kind, aber da erinnere ich mich noch daran, wenn der Sportchef der Westfälischen Rundschau gesagt hat, du, wir haben keine Geschichte, Boris, kannst du nicht mal irgendeine Eishockey-Geschichte, dann durfte der Boris teilweise morgens noch bei dem Zweitligateam mittrainieren. Der ist dann einfach zum Training gefahren, ist mit aufs Eis gegangen, hat ein bisschen mittrainiert und ist dann mit einer Geschichte wieder in die Redaktion gekommen. Herrlich. Das waren noch Zeiten.
Ja. Apropos ja. Iserlohn, Sascha, oder Iserlohn oder wie auch immer ihr heißt, hat Nürnberg zuletzt auch mal bei euch gespielt und wie ist das so ausgegangen?
Ganz schwierige Geschichte. Zum Ersten würde ich dir raten, mal die Tabelle anzuschauen. Ihr seid immer noch hinter uns. Und so wie wir angefangen haben in der Saison, war das ja nicht zu erwarten. Und dann, ja, dieses Spiel hat mich wirklich genervt. Das war schrecklich. Also ich habe fast geweint. Das ging sehr nah in die Richtung unseres Fußballspiels gegen Schalke, wo wir mal 4-0 geführt haben und dann 4-4 gespielt haben. Und
ihr habt aber noch verloren diesmal, ne?
Genau. Unentschieden. Also das fühlte sich aber ähnlich an. Also gegen Schalke war es auch eine klare 4-4 Niederlage damals. Und das fühlte sich jetzt echt, boah, das fühlte sich so beschissen an. Ich glaube, wir haben 3-0 geführt. Nürnberg war im ersten Drittel echt noch im Mannschaftsbus. Die hätten 7 Dinger kriegen müssen. Und dann steht es 3-0. Dauger Winz kann dann das 4-0 machen. Torwart war schon ausgespielt. Und am Ende kriegen wir im letzten Drittel 2 Shorthänder und verlieren das Ding 16 Sekunden vor Schluss. Oh, ich habe gekotzt.
Also ein gutes Playoff-Monster springt immer nur so hoch, wie es muss. Blöd nur, dass wir wahrscheinlich nicht in die Playoffs kommen.
Ja, aber lass uns doch mal mit, also witzigerweise war ich mit meinem Chef Gernot Trippke just an dem Abend in Iserlohn, hab mir das Spiel angeguckt.
Übrigens, Iserlohn, Konstantin, der Daniel weiß, ich bin da ein Nerd.
Auch Seilersee.
Seilersee und Iserlohn.
Iserlohn, ja. Mit langem O.
Langes O, nicht langes I.
Okay, alles klar, nehme ich mit. In der Tat ein verrücktes Spiel, da hat keiner mehr so richtig auf der Tribüne dran geglaubt, dass das noch kippt. Daniel, du hörst wahrscheinlich vom doch, doch. TV denn schon, ja, guck. Doch. Hab ich's mir gedacht. Du kommst aus Nürnberg oder wie kommt die Verbundenheit zu den Ice Tigers?
Ganz genau. Ich komme aus Nürnberg oder wie mein lieber Freund Sascha sagen würde, Nürnberg, wobei er da immer ein bisschen übertreibt. Ja, ich komme aus Nürnberg, finde die Ice Tigers großartig und habe auch diesen morbiden Hang zum Scheitern, den finde ich ganz charmant.
Und es ist bei euch beiden dann so, vielleicht Daniel bei dir nochmal geblieben, dass ihr dann schon, ich meine, ich könnte mir vorstellen, es ist nicht ganz so easy, weil jeder, der ein bisschen im Fußball auch drin ist, weiß, wie viele Spiele ihr mit der Borussia habt. Das ist ja jetzt auch, geht Schlag auf Schlag. Trotzdem dann immer, so gut es geht, die Spiele bei Magenta Sport verfolgend.
Das tun wir schon, aber ich muss jetzt wirklich zu meiner Schande feststellen und eingestehen, über viele Jahre hinweg kannte ich auch noch sehr, sehr viele Spieler, einige sogar persönlich und zumindest alle namentlich. Jetzt habe ich festgestellt, dass Patrick Reimer im Alter von 56 Jahren oder so seine Karriere beendet. Und damit ist dann doch wohl der Letzte, den ich noch persönlich kannte, von der Bildfläche verschwunden. Aber klar, die Faszination, die hört ja nie auf.
Ja, ich habe inzwischen da so einen Tunnelblick, muss ich echt sagen. Also ich schaue wirklich, glaube ich, im Gegensatz zu Daniel, jedes Spiel, das ich terminlich schauen kann. Ich bin sehr selten im Stadion. Ich schaffe es vielleicht 2-3 Mal pro Saison hinzugehen, aber ansonsten schaue ich alles. Also von den, wie viele Spiele sind es da am Ende? 56 oder so? Keine Ahnung, schaue ich wahrscheinlich auf jeden Fall 40, 45. Aber wenn du mich fragen würdest, nennen wir mal 5 Spieler der Bietigheim Steelers, würde ich vermutlich auch scheitern. Also ich habe da echt einen Tunnelblick entwickelt und das ist ja auch schön, wie klein diese Eishockey-Welt ist. Also Daniel kommt aus Nürnberg, ich aus Iserlohn. Wir haben aber einen gemeinsamen Freund, der halt bei beiden Vereinen Trainer war, Greg Poss, oder jetzt ist er wieder Trainer bei uns, den wir beide aus völlig unterschiedlichen Kanälen kennen. Und dann kommt Daniel zum BVB und wir haben dann irgendwann Champions League, haben wir Europa League oder Champions League, Daniel? Europa League, ne?
Europa League,
ja. Europa League in Salzburg gespielt und da war Greg Poss dann gerade ja auch Trainer und dann haben wir uns abends in so einer alten Burg einfach mal mit Greg zum Essen verabredet, hatten einen geilen Abend und haben nur über Eishockey gesprochen. Die Welt ist echt klein im Eishockey, muss ich sagen.
Schon ganz gut. Absolut. Und wo du das ansprichst, Greg Poss, ich hatte vor ein paar Wochen, habe ich mit ihm hier auch im Podcast gesprochen, kannte ihn vorher nicht, ein sehr, sehr ja, wie soll ich sagen, ein sehr, sehr guter Typ, sehr aufgeräumt, sehr reflektiert auch, fand ich, so das, was er so die letzten Jahre gemacht hat und so auch aus anderen Sportarten für sich mitgenommen hat. Da, wenn wir nochmal kurz bei den Roosters bleiben, mit der Personalie, finde ich, hat man vieles richtig gemacht und man merkt seitdem auch, dass sie eher besser spielen als schlechter, oder?
Ja, also für mich ist es so ein bisschen Jürgen Klopp. Du sagst jetzt gerade sehr aufgeräumt. Ich weiß jetzt nicht, wie Daniel ihn kennengelernt hat. Ich habe ja jetzt erst seine junge Trainerkarriere verfolgt in Iserlohn. Also mit aufgeräumt hätte ich ihn jetzt nicht in Verbindung gebracht. Eher so Wolf im Schafspelz, also jemand, der nach außen sehr ruhig ist, aber nach innen, der kann dich gegen die Wand klatschen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und das Schöne an Greg und aber auch an Jürgen Klopp ist, dass du dich mit denen bis aufs Blut fetzen kannst und du kannst dir Kraftausdrücke noch und nöcher an den Kopf schmeißen. Aber nach einer halben Stunde haben die beiden das vergessen und dann gehst du ein Bierchen trinken. Das ist eigentlich das Geile. Ja.
Ich habe mit Greg Dinge erlebt. Also man muss ja dazu sagen, für die jüngeren Zuhörer unter uns, die meisten Geschichten, die wir erzählen können, sind ja so von knapp nach der Jahrtausendwende aus unserer aktiven Eishockey-journalistischen Zeit.
Ich glaube, Opa erzählt vom Krieg. Genau.
Ja, Greg wurde Trainer in Nürnberg. Weiß ich nicht, 2003 vielleicht. Kurz danach wurde er auch Bundestrainer, auf wundersame Art und Weise. Und ich habe mit Greg natürlich ein paar Dinge erlebt und ein paar lustige Abende gehabt. Die sind, glaube ich, trotzdem noch nicht erzählbar, weil noch nicht juristisch verjährt. Aber wir haben tolle Sachen miteinander erlebt und trotzdem ist er auch einfach ein guter Typ, mit dem man, wie Sascha gerade schon angedeutet hat, bei einem schönen Abendessen und einem guten Bier oder auch einem Glas Wein einfach wunderbar Geschichten erzählen kann. Also ich freue mich, dass er wieder in Deutschland ist. Er war ja eine ganze Zeit in Nordamerika. Und ich freue mich sogar, dass er wieder bei den Roosters ist, weil da sind wir dann, glaube ich, irgendwie ein bisschen romantisch beide belegt, wenn dann soll der Kreis sich schon auch schließen.
Ja, wir haben ihn zum Champions-League-Spiel dann eingeladen, direkt 2, 3 Tage, nachdem er in Iserlohn unterschrieben hat. Wir haben ihn aber leider am Rande des Spiels, weil so viel los war, gar nicht selber gesehen. Wir müssen jetzt langsam mal nach Iserlohn und einen schönen Abend da verbringen.
Ja, sehr gut. Sag mal, Daniel, ich habe mir im Vorwege, das war ja auch nochmal so Grund meiner Kontaktaufnahme an euch beiden, ich habe mir den einen oder anderen Artikel nochmal durchgelesen. Du hattest das eben angesprochen, das ist schon ein bisschen her, aber ihr habt beide journalistisch irgendwie über Eishockey geschrieben. War das eigentlich damals, also es war ja auch weit vor meiner Zeit, gefühlt muss das doch fast ein Stück weit ein Paradies gewesen sein, weil es ging ja immer hoch her im deutschen Eishockey, ne? Also ich glaube, an Geschichten war es nicht auch so zwischen DEB und DEL und so, da gab es immer genügend zu erzählen, ne? Täusch mich nicht.
Das täuschte dich ganz und gar nicht. Also der Begriff Sommertheater war, glaube ich, trending. Wenn es damals schon Hashtags gegeben hätte, dann wäre Sommertheater immer auf Platz 1 gewesen. Mhm. Und die Zeit dazwischen konnte man ja wunderbar mit Spielen im Dreitagesrhythmus überbrücken. Ich habe schon das Gefühl, dass das alles ein bisschen ruhiger geworden ist. Vielleicht fehlt mir aber noch so ein bisschen der direkte Nahebezug auch nur. Korrigiere mich da also gerne, wenn es anders ist.
Da ist es schon ruhiger geworden, glaube ich. Das kann man nicht mehr vergleichen.
Das ist dann auch gut so. Nein, das ist definitiv gut so. Aber Eishockey ist halt eine Sportart, die vielleicht noch mehr als Fußball auch von der Emotion lebt. Und die Strukturen waren nicht immer gut. Du hast ja bei deiner Kontaktaufnahme auch einen Kommentar von mir rausgekramt, von dem ich jetzt gar nicht genau weiß, was dir an ihm so gut oder auch nicht gut gefallen hat. Es gab halt einfach wahnsinnig viel zu kommentieren. Und ich glaube, Sascha und ich, wir waren an unterschiedlichen Standorten. Er mehr im Norden, ich mehr im Süden. Aber wir hatten, glaube ich, schon damals einen sehr kritischen, objektiven, hoffentlich, Blick auf das große Ganze. Und es gab halt schon Missstände, wo man gesagt hat, Junge, Junge, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und wenn du diese Sportart voranbringen willst, dann darfst du doch eigentlich nicht an persönlichen Eitelkeiten scheitern. Ist es in der Vergangenheit leider viel zu oft. Und wenn es jetzt besser ist, dann freut es uns beide wahrscheinlich ganz, ganz doll. Mhm.
Sascha, und dennoch ist es ja so, also wie gesagt, ich glaube schon, ich muss es ja nicht nur sagen, ich kann das, glaube ich, auch ein Stück weit, dann ist es belegbar, dass es nicht mehr so viel Chaos gibt, gerade so zwischen DEB und DEL, das ist weitaus besser geworden. Am Ende ist es dann ja aber doch so, dass bei vielen Personen, mit denen ich jetzt auch in den letzten 1, 2 Jahren gesprochen habe, diese Faszination, wenn man einmal mit Eishockey in Berührung gekommen ist, erst recht, wenn man live dabei ist, dann, also ich habe noch keinen erlebt, der sagt, ja, da gehe ich nicht mehr hin, ne? Es ist wirklich so, wenn man, oder? Ist das bei dir auch so? Du sagst, du bist nicht mehr so oft im Stadion, aber ist es das, diese Emotion, diese Schnelligkeit, was so faszinierend ist an der Sportart?
Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, es gibt halt Entwicklungen, die sind im Eishockey richtig gut. Ihr beide habt gerade Ihr habt das gerade dargestellt, es wird immer professioneller, diese Reibereien zwischen DEB und DEL, die sind so nicht mehr vorhanden. Das ist ein großer Unterschied zu früher. Es gibt auch nicht ständige Modi-Diskussionen und so. Ich finde, das ist wirklich gut. Es gibt natürlich auch Dinge, die sind für mich jetzt ein bisschen schwierig, aber das ist auch ein bisschen wirklich Opa erzählt vom Krieg, weil Eishockey, ich bin sozialisiert worden mit dem Eishockey Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Das war halt noch, wenn ich jetzt Richtung erste Liga schaue, das war damals Bremenstraße, ne? Lenzstraße, Rosenheim, ich weiß nicht was. Und ich war wirklich, auch wenn ich viel geguckt habe im Fernsehen, eine lange Zeit nicht mehr live beim Hockey im Stadion. Ich habe 3 Kinder in der Zwischenzeit gekriegt und denen habe ich immer vorgeschwärmt, wie das beim Eishockey ist, wie wir auf 3 Stufen hintereinander standen, also auf einer Stufe mit 3 Leuten hintereinander standen, so rum im Stadion, wie so eine Hallenatmosphäre einer Freiluftstadionatmosphäre überlegen ist. Und das alles natürlich auf Basis meiner Erfahrung. Und ohne jetzt einen Namen zu nennen, dann habe ich irgendwann mal einen mitgenommen, einen meiner Söhne ins Stadion und war dann bei einem anderen Club, der dann plötzlich so eine Multiplex-Arena hatte. Und sagen wir es jetzt mal so, ich möchte euch jetzt nicht zu nahe treten, das ist euer Podcast, Konstantin.
Du kannst alles aber sagen. Ja,
die Atmosphäre war schon eine andere als an der Bremenstraße damals. Also es hatte sich einfach ein bisschen was geändert. Ne? Mhm. Und deswegen, nicht alles ist gut, das ist im Fußball aber ganz genauso. Und natürlich traue ich persönlich noch so ein bisschen den Zeiten hinterher, wo das Licht wurde ausgemacht und du hattest richtig Wunderkerzen, 7000 Stück und alles brannte und du hattest Rauch und du bist dann irgendwie wirklich mit 3 Leuten auf einer Treppe hintereinander gestanden und es war irgendwie auch von den Gesängen vielleicht ein bisschen kreativer noch als heute und vielleicht aber auch nicht so ganz politisch korrekt wie heute, muss man sagen. Trotzdem war es nie böse gemeint. Insofern ist es ein zweischneidiges Schwert. War eine lange Antwort jetzt, sorry. Aber es gibt eben sehr positive Aspekte und ein paar Aspekte, die sind nicht so positiv.
Ich muss aber auch ein bisschen schwelgen. Ich muss das total bestätigen. Also mein erstes Eishockeyspiel, da gab es in Nürnberg so eine alte Bruchbude, die hieß Linde. Das war ein Zweitligaspiel gegen die Freunde aus Bayreuth. Und ich war halt ein Steppke, keine Ahnung, noch keine 10. Stand da in langen Strumpfhosen, die Mama mir angezogen hatte, habe das erste Drittel im Gästeblock verbracht, weil ich gar nicht wusste, wo ich eigentlich hin muss, bis ich dann meinen Platz gefunden habe. Der war dann aber auch mein Platz, bis dieses Linde-Stadion abgerissen wurde. 2001, aus gutem Anlass, nämlich der Eishockey-WM, die damals in Deutschland stattgefunden hat. Und Nürnberg war einer der Spielorte. Und trotzdem wird es sowas wie das Linde-Stadion, was es heutzutage einfach gar nicht mehr geben dürfte. Aber sowas gibt es halt auch nicht mehr. Und dasselbe hast du ein Stück weit mit Landshut. Und selbst wenn du nach Mannheim gefahren bist, in diese unfassbare Bruchbude, da steht halt jetzt eine SAP-Arena. Und das ist natürlich, ja, das sind ja 3 Quantensprünge und 15 Quantensprünge zu damals. Und trotzdem war das war schon einfach richtig geil. Also so diese Emotion, dann roch es irgendwie nach Wunderkerzen und nach Glühwein und ja, Nürnberg wurde 99 dann Vizemeister und diese Saison, da könnte ich dir 20 Podcasts wahrscheinlich mit Anekdoten füllen, die wir damals erlebt haben und da reden die Menschen wahrscheinlich heute noch davon, die dabei waren.
So. Du könntest wahrscheinlich auch 20 Tschechen noch mit Namen nennen, die da damals für euch gespielt haben.
Russen und nicht so 1C-Kanadier, sondern 1A-Russen.
Ja, Konstantin, das ist ja unser größtes Streitthema. Ne? Man wird ja auch beim Eishockey auf unterschiedliche Art und Weisen sozialisiert. Ja, Iserlohn ist ja entstanden aus einer in Deilinghofen aus einer kanadischen Einheit, ja, einer der kanadischen Armeeeinheit. Das heißt, wenn uns alle beleidigen als Kanada 1C, wir finden es ja geil. Also wir finden es ja mega.
Genau.
Und also wofür wenn wir uns mal in einer Saison 20 Kanadier spielen würden, das würden alle sagen, da spielen zu wenig Deutsche, aber für uns sind das sind ja quasi Iserlohner für uns, ja. Das ist für uns ist das mega. Wir mögen das. Und der Daniel kommt ja eher, das ist ja eher so tschechische, russische Eishockeyschule. Und ich habe es immer gehasst, wenn die so 1-2-0 geführt haben, dann war für die ja, war es auch okay und dann waren alle zufrieden und dann ging das halt 2-0 aus. Und ich mag halt dieses kanadische Eishockey, dieses Körperbetonte und dieses, wenn wir 7-0 führen, wollen wir trotzdem noch 3 Tore schießen. Das fand ich halt immer ziemlich geil.
Ihr macht ihr das nie, ne? Ihr führt nur die 7-0 und dann schießt ihr auch keine 3 Tore.
Läuft das durch. Ja, das ist richtig.
Ja. Das heißt, eure Fachdiskussionen gehen so weit, dass es so im Importspieler und Lizenzen und so auch geht? Nein. Oder doch?
Ja. Teilweise doch, ja. Man liegt auch nicht immer richtig, aber.
Nein, bei Sascha ist es ja so, ich meine, der Kanadier lebt gerne im Wald, deswegen haben die sich halt in Deutschland irgendwas gesucht, wo es Wald gibt, dann sind sie in Iserlohn fündig geworden.
Richtig.
Ja, gut, lassen wir so stehen. Ich habe noch eine Nachfrage. Wir sind ja, ich finde das sehr interessant, was ihr eben gesagt habt. Ich kann das auch durchaus nachvollziehen. Auf der anderen Seite kennt man in der Tat diese Diskussion, ich mal so platt gesagt, so Tradition versus Kommerz, trifft es vielleicht so ein bisschen. Die hat man ja im Fußball und vielleicht bei der Borussia in den vergangenen Jahren oder immer mal wieder mit so einer, mit so einem gewachsenen Verein und so einer Fanstruktur und so hat man das ja immer mal wieder. Deswegen glaube ich, so ganz zurückdrehen kann man das Rad ja nicht, aber gerade auch, weil wir alle in der Kommunikation beschäftigt sind, glaubt ihr denn daran, dass die Sportart Eishockey sich immer im Vergleich auch zu, jetzt gar nicht König Fußball, aber vielleicht auch den anderen Sportarten wie Handball und Basketball, sich dieses, ja, was ihr auch geschildert habt, so dieses Ehrliche, auch ein Stück weit dieses Raue, muss man sich das beibehalten?
Willst du erst, Daniel?
Ja, ich glaube, das ist ja unvermeidlich. Also wenn wir jetzt im Eishockey anfangen würden, einen auf liebe Herrschaften zu machen und zu sagen, oh, Entschuldigung, ich habe sie in die Bande gecheckt, darf ich Ihnen aufhelfen? Mhm. Dann würden die Leute ja zu Recht schreiend davon rennen. Da gibt es ja diese andere Sportart, der mein Kompagnon hier noch begeistert folgt, die ich überhaupt nicht verstehe, wo man aus der Distanz in so einen kleinen Kreis mit so einem Netz unten dran reinwerfen muss. Das ist ja totaler Quatsch. Mhm. Ich glaube, dass alles seine Berechtigung hat. Ja, also ein geiles Basketballspiel, cool. Wobei ich finde, im Basketball, da kannst du die letzten 20 Sekunden anschauen, da steht 86-86. Es geht ja nur um die Frage, wer haut das Ding halt zuletzt rein. Aber jetzt ist gerade auch Handball-WM. Das ist ein Megasport. Ja, und der kommt ja auch über seine Härte und all das, was es mit sich bringt, halt auf eine etwas andere Art und Weise. Ich glaube, was am Eishockey den Menschen einfach fasziniert ist, und das kann natürlich uns niemand besser beschreiben als Sascha mit seiner Erfahrung aus 438 professionell geführten Eishockeyspielen. Menschen, die sich mit, keine Ahnung, 120 km/h aufeinander zubewegen, sich dann noch filigran aus dem Weg gehen können und eine Eishockeyscheibe, einen Puck kontrollieren, der keine Ahnung, wie, welchen Durchmesser hat, der auch nur so rumflitzt und dann steht da noch einer in der Kiste und lässt sich das Ding aufs Dach hauen. Diese Sportart hat halt einfach ein unglaubliches Potenzial, Menschen zu faszinieren durch diese Dynamik. Und wenn du mal unten in einem engen Eisstadion in den 80er Jahren an der Plexiglasbande gestanden hast und gesehen hast, wie die auf dich zufliegen, also wenn es dir dann nicht gefällt, dann hast du in deinem Leben echt irgendwas nicht mit auf den Weg bekommen.
Ich beschreibe es immer ein bisschen anders. Wenn du, jetzt mal außerhalb der Spiele von Borussia Dortmund, die sind immer geil, aber wenn du jetzt mal 10 Fußballspiele nimmst, und schaust, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du sagst, boah, das war so ein richtig geiles Spiel. Ne? Dann kommst du wahrscheinlich von 10 Fußballspielen so auf 3. Wenn du aber 10 Eishockeyspiele nimmst und da mal sagen musst, wie viele haben dich denn mal echt gelangweilt von den 10, dann kommst du vielleicht auch auf 3. Weil 7 Spiele von denen kannst du dir auf jeden Fall angucken. Weil selbst wenn es langweilig ist, dann irgendwie prügeln die sich mal oder...
Ich hatte mal einen ganz bitteren Dienstag.
Es passiert halt einfach immer was, weißt du? Das ist, und das ist das Geile am Eishockey und dazu kommt, und das, da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt, wenn Daniel das Thema Basketball anführt. Im Fußball, wenn es nicht gerade so ein Spieltag ist wie am vergangenen Wochenende, fallen ja vergleichsweise wenig Tore. Das heißt, du kannst jedes einzelne Tor natürlich ein Gewicht, dass das Stadion explodieren kann, aber es ist manchmal eben auch ein 0-0 dabei. So, im Basketball und im Handball ist es so, da explodiert das Stadion natürlich nicht im positiven Sinne, wenn mal ein Tor oder ein Korb fällt, weil einfach so viele davon fallen. Ja, und im Eishockey ist es mit dem Torbeschnitt, den es gibt, eigentlich perfekt. Also es sind genug, dass du jedes einzelne bejubeln kannst, als gäbe es keinen Morgen, aber es wird nie 0-0 geben. Und das macht es ehrlich gesagt ziemlich cool. Mhm.
Ich wollte gerade von einem sehr bitteren Dienstagabend erzählen. Ich durfte 2002 dem olympischen Eishockeyfinale zwischen USA und Kanada beiwohnen. Und 3 Tage später saß ich in Arena Nürnberg und habe mir das Nachholspiel gegen die Füchse Duisburg, der Eishockeygott, habe sie wahrscheinlich auch inzwischen selig, reinpfeifen. Das war dann wahrscheinlich irgendwie so 2-1, wo du dich schon gefragt hast, ob du die Sportart jetzt doch verwechselt hast. Mhm. Aber das ist das, da hat Sascha recht. Also ein schlechtes Eishockeyspiel, da muss schon einiges zusammenkommen.
Ja, ich und deswegen würde ich auch dafür plädieren, dass man da weiterhin ein bisschen großzügig ist und nicht zu politisch korrekt. Also Eishockey hat immer davon gelebt, dass es auch mal eine Prügelei gab, dass die Jungs auch mal die Handschuhe weggeschmissen haben und uns mal ein ehrliches 1 gegen 1 gab. Das jetzt immer zu verteufeln und so zu tun, als hätte das nie zu dieser Sportart gehört, finde ich ehrlich gesagt, ist der grausamste Fehler, den man machen kann.
Das ja, und die Stadionsprecher dazu. Von Frankfurt und Mannheim, die haben sich gegenseitig durchbeleidigt und haben ihr Publikum aufgestachelt. Da hat es auch mal eine Geldstrafe gegeben und auch der von dir schon angesprochene Boris Rupert, der dann auch mal Stadionsprecher war, hat wahrscheinlich auch den einen oder anderen Schnitzer in seiner Kerbe, aber das ist halt Eishockey.
Unser Boris Rupert hat als Stadionsprecher in Iserlohn, da gab es immer Playoffs in der zweiten Liga gegen Frankfurt und bei Frankfurt spielte ein gewisser Mannix Wolf und bei Iserlohn spielte einer meiner beiden Lieblingsspieler Bobby Reynolds. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Spieltag hatte Mannix Wolf gesagt, dass sich Bobby Reynolds immer fallen lässt, permanent. Und dann hat Boris Rupert als Stadionsprecher irgendwann 20 Minuten vor Anpfiff, vorm ersten Bulli, hat er die Frankfurter Allgemeine Zeitung rausgekramt und hat gesagt, liebe Fans, Stadion war ausverkauft, 5.000 offiziell, waren wahrscheinlich 7.000 drin. Ich lese euch jetzt mal was vor. Und er hat den Zeitungsartikel vorgelesen, in dem Mannix Wolf gesagt hat, dass Reynolds sich nur fallen lässt. Und das war, glaube ich, das schwierigste Spiel, das Mannix Wolf je gemacht hat. Der ist so ausgepfiffen worden. 60 Minuten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Sensationell. Und wir haben mal ein Spiel gehabt, da spielten wir gegen, ich glaube, EC Bad Tölz, muss man alles nachgucken, die Vergangenheit verklärt das. Und da spielte ein Spieler namens Dieter Eierstock. Und Boris Rupert war Stadionsprecher. Den Rest muss ich, glaube ich, nicht erzählen.
Das war wir müssen noch mal eine Neuauflage irgendwie mit Boris zusammen machen. Das wird dann noch anspruchsvoller, wenn ich 3 hier im Call habe, aber höchstwahrscheinlich muss das mal sein.
Aber bisher finde ich, um mal nach 20 Minuten so ein Fazit zu ziehen, wir fallen uns vergleichsweise selten ins Wort und wir haben uns auch noch keine verbale Prügelei geliefert. Also ich bin bisher mit uns sehr zufrieden, Sascha.
Absolut, ich kann das bestätigen. Die Handschuhe sind auch noch an, würde ich sagen. Ins Fighting sind wir noch nicht gekommen. Sagt mal, bevor wir vielleicht so auf der Zielgeraden ein bisschen nochmal das Sportliche und jetzt, wir gehen auf den Abschluss der Hauptrunde zu, den Blick richten. Mich interessiert natürlich schon, und ich glaube auch Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal zu Gast seid, das Thema Profis, Sportler im Kontext Medienarbeit ist immer irgendwie eins. Es wird ja gesagt, dass im Eishockey vielleicht ein bisschen mehr möglich ist als im Fußball. Hat sich da aus eurer Sicht eigentlich, und wenn ja, wie, und vielleicht auch nochmal von euch gesagt, durch welche Einflussfaktoren jetzt gerade beim Fußball, bei der Borussia, wie hat sich das so dieses Medienverhalten aber auch die Medienarbeit, wie hat sich das in den vergangenen, sagen wir mal, 3, 4, 5 Jahren verändert oder hat es sich verändert?
Boah, wie viel Zeit hast du, Konstantin? Also ja, da können wir jetzt echt 3 Stunden drüber reden.
Ja, müssen wir natürlich ein bisschen kürzer machen.
Ja, also ich versuche es halbwegs kurz. Da wird die Vergangenheit immer verklärt. Ich habe, bevor ich 2012 angefangen habe, beim BVB als Mediendirektor zu arbeiten, habe ich ja auch 10 Jahre diesen Club begleitet als Journalist. Jetzt heute sagt man immer, früher war viel mehr möglich. Jetzt nehme ich mal die Mannschaft, die in den 90ern und Anfang der 2000er hier gespielt hat, diese Stefan Reuters, Jürgen Kolas, Andy Möllers, Ruben Sosas, Julio Cesars, Thomas Rositzkis und Jan Koller hatte ich, glaube ich, schon. Diese Leute aus verschiedenen Jahrgängen jetzt, die haben gar keine Interviews zum Teil gegeben. Also es ist jetzt nicht so, dass damals unglaublich viel möglich war und heute macht man nichts mehr. Daniel und ich, wir kriegen circa 1200 Medienanfragen im Monat aus der ganzen Welt bezüglich Interviews. Natürlich ist es so, dass diese Medienlandschaft einfach explodiert ist. Damals hattest du beim Training dann die Westfälische Rundschau, die WAZ, jemand von der Bild war da und jemand vom Radio. Und heute hast du alleine so viele Internetmedien. Das Ganze fächert sich so weit auf und du kannst auch keine Trainingseinheiten mehr zeigen vor Journalisten, ohne dass das, was du im Training machst, ja in alle Welt rausgefunkt wird, was es für die Trainer unglaublich schwierig macht in der Spielvorbereitung. Früher haben einfach alle die Klappe gehalten und mal wurde was geschrieben, aber das ging ja nicht direkt, wurde ja nicht live gestreamt oder landete dann irgendwie auf einschlägigen Internetseiten. Das macht das Ganze einfach unheimlich schwierig, unheimlich komplex. Und natürlich macht das auch was mit den Spielern. Wenn alles immer bei Twitter direkt rausgejagt wird, wenn sich Journalisten nicht mehr die Zeit nehmen zum Recherchieren, 2, 3 Tage, wie wir es auch noch konnten, sondern heute eine schnelle Meldung auf Twitter haben müssen, eine Kamera in der Hand haben müssen, auch noch schneiden müssen, filmen müssen, schreiben müssen und das und alles schon am Samstag nach dem Spiel und am Montag gibt es gar keine neuen Geschichten. Aber natürlich muss die neue Geschichte irgendwie raus, weil das Blatt ist ja da und die Seite ist leer. Dann sorgt das automatisch dafür, dass die Geschichten nicht immer stimmen. Und das sorgt natürlich auch automatisch dafür, dass der eine oder andere Spieler sagt, ich suche mir mal ganz genau aus, mit wem arbeite ich oder wie viel Medienarbeit mache ich eigentlich noch, weil am Ende schreiben ja doch alle, was sie wollen. Und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Und zu deiner Frage bezüglich des Eishockeys, ja, grundsätzlich war und wahrscheinlich ist es auch noch so, dass die Jungs im Eishockey von ihrer Prägung her ein bisschen zugänglicher sind. Also bis vor ein paar Jahren war es auch in der NHL noch möglich, vielleicht ist es auch heute noch so, ich weiß es nicht, dass Kabinengespräche wirklich in der Kabine geführt werden. Das ist eine Kultur, die wir hier in Europa im Fußball in den Top-Ligen irgendwo haben, das stimmt.
Wie blickst du da drauf? Vielleicht auch, was ich auch noch interessant finde, was man auch sagen muss, die ganze Wichtigkeit der eigenen Kanäle in so einem Club oder in so einem Verein hat ja auch nochmal extrem zugenommen. Und das ganze Thema Social Media jetzt, der Spieler ist ja auch nochmal im Vergleich zu den Jahren vorher exorbitant, hat sich ja auch nochmal verändert. Und dann kommt noch das Internationale, wo du ja auch verantwortlich bist, was du sagtest. Das war ja jetzt vor 5 oder 10 Jahren auch noch nicht so, ne?
Ja, also alles stimmt und da könnte man jetzt wirklich endlos dran anknüpfen. Natürlich sind diese Spieler heutzutage ja auch ein Stück weit ihre eigenen Medienmarken. Ja, also wenn ein Spieler dir im einen Moment sagt, du, ich gebe heute kein Interview, dann sagst du, okay, dann gebe ich das so weiter und am Nachmittag kommt sein eigener Podcast raus. Wir haben ja ganz viele Erfahrungen gemacht in den vergangenen Jahren. Das ging irgendwann mal los mit einem Shinji Kagawa, der aus Japan kam und dem BVB internationales Interesse vielleicht zum ersten Mal in der Neuzeit so richtig beschert hat. Und dann ging es eben weiter über einen aufstrebenden Lewandowski und einen Aubameyang, der eine schillernde Figur ist, der halt einen ganz eigenen Kopf hat, gar kein schlechter Typ ist, aber eben ein bisschen mit dem Kopf in den Wolken und macht, worauf er Bock hat. Und dann kam Pulisic und mit dem kamen die halben und eigentlich die ganzen USA auf uns zu. Und daraus wurde ein Sancho und plötzlich kam ganz England. Und das kannst du jetzt eben fortsetzen über dann Haaland. Da hatten wir ganz Norwegen hier sitzen und eigentlich hattest du mit Haaland die ganze Welt. Und jetzt hast du einen Bellingham und diese Kategorie Spieler sagt halt per se, ich gebe 3, 4 Interviews pro Saison. Wahrscheinlich wird es im Fußball, wir kennen andere Bundesligisten, wir reden jetzt nicht irgendwie vom Drittligisten, sondern wir reden von Bundesligisten, die mit uns im Trainingslager in Spanien sind und wo der Pressesprecher erstmal 3 Tage später anreist und sagt, warum auch, ich habe ja nichts zu tun. Oder die Medienabteilung den einen Tageszeitungsredakteur förmlich zwingt, bitte auch heute wieder ein Interview mit einem ihrer Spieler zu führen. So, Sascha hat es angesprochen, wir kriegen nördlich von 1000 Medienanfragen pro Monat. Also alleine jetzt brauche ich dir nicht zu beschreiben, was mit Sebastian Haller los ist. Da können wir uns das Land aussuchen und wenn wir uns auf ein Land festgelegt haben, dann nehmen wir mal die 20 prominentesten Medien, die sich gemeldet haben. Und dann gucken wir mal, mit wem wir den Jungen sprechen lassen. So, und trotzdem ist es im Eishockey, auch das hat Sascha angesprochen, glaube ich, so von der Grundprägung der Spieler ein bisschen anders. Die wachsen vielleicht mit 15 und 17 noch nicht auf, dass sie schon 2 Millionen Follower bei Social Media haben, die ihnen sagen, wie toll es ist, was sie gerade zu Frühstück essen. Ich habe da immer so diesen Vergleich gezogen zu seiner Hochzeit, Mesut Özil, der in England gespielt hat. Wenn du dem geschrieben hättest, Mensch, Mesut, grüß dich, ich schreibe da an so einem Buch, ich komme da mal zu dir, wann hast du denn Zeit für mich? Hättest du keine Antwort bekommen. Das ist auch heute noch so und das wird auch vor 10 Jahren schon so gewesen sein. Ich hatte ja das Privileg für die Deutsche Eishockey-Liga, deinen Auftraggeber und Arbeitgeber, das Buch zum 20. Jubiläum schreiben zu dürfen. Und ich habe mich damals mit Gernot und ein paar Leuten zusammengesetzt und wir kamen auf das Konzept, wir machen 20 Geschichten, die diese 20 Jahre aus allen möglichen Perspektiven abdecken. Und eine dieser Geschichten war, wir besuchen Christian Ehrhoff, der ja als junger Spieler mit Krefeld Meister geworden ist. 2003 ist es gewesen, der sich zu der Zeit zum bestbezahltesten Verteidiger, nicht irgendwie deutschen Spieler oder so, zum teuersten Verteidiger der NHL entwickelt hatte. Da hat er in Buffalo gespielt. Und Ich kannte den, seitdem er 17, 18 war und habe ihn angetextet und gesagt, Mensch, Christian, ich würde rüberfliegen, hättest du Zeit für mich? Und die Antwort war innerhalb von einer halben Stunde, komm einfach zu mir, wir frühstücken, dann nehme ich dich mit zum Training, ist alles mit den Sabres schon geregelt und du kannst machen, was du willst und dies und das und jenes. Und er hat sich 1,5 Tage Zeit für uns genommen. Und dieser Kontakt bleibt halt einfach auch. Ja? Als Deutschland dann 2018 zu Unrecht um die Goldmedaille betrogen worden ist im Finale, haben wir danach wieder Christian angeschrieben, Sascha und ich, haben ihn zu einem Heimspiel eingeladen und innerhalb von einer halben Stunde war die Zusage da. Der hat gesagt, Mensch, den BVB finde ich eh ganz cool, da komme ich. Und es ist so über 10, 15 Jahre hinweg, als wärst du die dicksten Freunde, auch wenn du dich vielleicht nur alle 2, 3 Jahre mal siehst. Und das ist halt schon auch das. Eishockey ist ein bisschen familiärer. Immer gewesen, wird es immer sein. Der Fußball ist einfach größer, mach mal einen Haken dran. Das Medieninteresse ist viel, viel größer. Ihr habt in der deutschen Eishockey-Liga, worüber ich mich sehr, sehr freue, eine gute Abdeckung über Magenta TV. Aber wenn wir ein Heimspiel gegen Bayern München haben, dann haben wir 16 TV-Sender da. Und die wollen alle bedient werden. Und dann sagen die Spieler auch irgendwann, ey, Alter, das habe ich vor 3 Tagen alles schon erzählt. Lass mich heute mal in Ruhe.
Ja, das ist einfach bei uns so ein Massen- und Mengenphänomen. Guck mal, wenn du jetzt über die Clubkanäle sprichst, Konstantin, du hast es eben angesprochen, wir haben inzwischen ein Büro in Shanghai, wir stehen vor der Eröffnung eines Büros in New York, wir haben eins in Singapur, wir reden über 42 Kanäle, die Social-Media-Abteilung alleine betreibt, in vielen Sprachen. Wir haben hier in der Abteilung Kollegen aus China. Das ist einfach sehr, sehr viel. Daniel hat es besprochen. Also wenn du mal die Kette nimmst vom Spiel gestern gegen FC Augsburg nach dem Spiel, alleine da ist der Standard, dass ein Spieler, der ein Interview gibt, eben 6 Interviews alleine im TV-Bereich hintereinander gibt, bevor es dann überhaupt mal in die Mixzone geht. Und das Wenigste sieht ja der Zuschauer. Der sieht, da unten steht irgendwie so eine kleine Wand vom Live-Verwerter, so wie es bei euch auch auf dem Eis dann teilweise ist. Aber was dann in den Katakomben weiter vor sich geht, das sieht der ja gar nicht. Danach geht es zu den Partnern in die Logen. Da werden dann weitere Interviews geführt. Das kennst du auch noch von deiner Zeit beim Hamburger SV. Das ist einfach so viel. An den Spielern zehren so viele Menschen. Und das kannst du dann, glaube ich, mit dem Eishockey auch nicht vergleichen. Das macht es jetzt nicht besser, das macht es nicht schlechter. Aber die Jungs überlegen sich dann eben schon relativ genau, was sie dann machen. Mit Christian Ehrhoff haben wir sogar übrigens bei uns mit einigen Spielern zusammen in unserer Athletikhalle ein bisschen Hockey gespielt. Den haben wir irgendwann mal eingeladen, der hat Schläger mitgebracht. Ich war total überrascht, wie leicht die Schläger geworden sind nach 10 Jahren ohne Schläger in der Hand. Und dann haben wir mit Sven Bender, Nuri Sahin, Christian Ehrhoff, ein paar andere, haben wir ein bisschen Hockey gezockt. Das war cool.
Und trotzdem muss ich auch eines sagen. Also jetzt mal zum Thema Medien und Verfügbarkeit.
Ja.
Die DEL stand auch schon ganz, ganz oft und immer wieder für Innovationen. Also da müssen wir gar nicht drüber reden, dass die Loslösung vom DEB und eigenständige GmbH, die Liga verantwortet, dass ich das immer schon eine Vorreiterrolle fand. Das habe ich auch immer schon entsprechend kommentiert. Keine Ahnung, Ende der 90er oder so. Auch Thema Förderlizenzen, aber auch jetzt, wie eben die TV-Übertragungen laufen. Also, dass man im Fußball jetzt auf die Idee käme, wenn es gerade eine Verletzungspause gibt, an der Bank zu stehen und einen Spieler zu interviewen, auf die Idee müsstest du nicht kommen, ja, aber das ist dann diese Bench-Interviews oder wie auch immer das dann heißt, dass einer an der Spielerbank steht, das ist halt schon mega cool und das ist auch so ein USP, ich weiß nicht, ob es das im Handball oder im Basketball auch gibt, das gucke ich dann viel zu wenig dafür, aber das ist halt schon so ein USP auch im Eishockey, dass du, und das ist ja immer die große Herausforderung auch gewesen, die Jungs ohne Helm bekannt zu machen, ja, das Problem am Eishockeyspieler ist immer, bei Markus Sturm wusste keiner, wie er aussieht, da wusste jeder, der spielt für San Jose. Aber wie sieht der Typ eigentlich aus, weil er mir dieses Plastikding auf dem Kopf hat? Aber das finde ich zum Beispiel am Eishockey geil, dass ihr zu Innovationen bereit seid und die dann auch umgesetzt kriegt, mit den Vereinen zusammen und mit den Spielern, die dann halt nicht sagen, nee, finde ich alles doof.
Abschließende Frage nochmal dazu, weil mich ist natürlich auch, weil mich da auch eure Meinung dazu interessiert und wir auf der internen auch zusprechen. Und es am Ende ist es genauso, wie ihr es jetzt auch sehr anschaulich und gut erklärt habt, glaube ich, auch die Unterschiede, dass man das nicht so 1:1 vergleichen kann. Dennoch ist es ja so, wenn man jetzt mal aufs Eishockey und aufs deutsche Eishockey guckt mit Leon Dreiseitel und den weiteren Spielern, die da drüben auch für Furore sorgen. Es gab ja vielleicht, also Christian Ehrhoff habt ihr beide angesprochen, aber lange nicht mehr so eine erfolgreiche Zeit mit so vielen guten Spielern. Und zugleich ist es so, der Leon ist halt, ich kenne ihn jetzt nicht gut genug, aber das ist eben halt nicht so ein Medienprofi, aber der ist nicht darauf aus, jede Woche 3 Interviews zu geben. Und man kann ihn ja auch nicht in diese Rolle reindrücken oder zu sehr zwingen. Das bringt ja auch nichts. Ich schätze mal, ihr seht das genauso, ne?
Ja, also vor allem muss ich mal echt was zum Thema Nationalmannschaft sagen in den letzten Jahren. Ich meine, da komme ich ja noch aus einer anderen Eishockey-Zeit, die jetzt, wo die Nationalmannschaft im internationalen Vergleich nicht so mithalten konnte. Ich habe mir jetzt auch die U20-WM-Spiele habe ich mir angeguckt. Das Spiel gegen Schweden war eine Rakete, echt. Also die hätten ja im letzten Drittel, hätten die Schweden ja noch 4, 5 Dinger von uns kriegen können, wenn nicht müssen. Ich finde auch nicht nur Leon, was wir da schlittschuhläuferisch und stocktechnisch echt aufs Eis bringen und das jetzt seit einigen Jahren und auch taktisch, das finde ich schon geil. Also für so eine kleine Eishockey-Nation mit so wenigen Spielern im Vergleich zu diesen großen Nationen, dass wir da so mitteilen können, das finde ich schon echt brutal gut. Also die Nationalmannschaft hat mir selten so viel Spaß gemacht wie in den letzten 5, 6, 7 Jahren. Das ist schon,
Aber
also großes
jetzt gehen wir in
Kompliment.
die Overtime, Sascha. Jetzt gehen wir in die Overtime, denn jetzt kommt mein Puls in Wallung. Wir sind keine kleine Eishockey-Nation und das hat mich schon immer aufgeregt. Wenn ich mir dann dagegen anschaue, was die Slowakei, Finnland und diese ganzen komischen Länder mit 3 Millionen Einwohnern hinkriegen,
Spielen aber viel mehr Leute Eishockey, Daniel.
prozentual gesehen. Und das ist das Problem. Wir haben uns nämlich immer darauf verlassen, jetzt überzeichne ich ein bisschen, aber dass die Bartölz, Klostersees und andere Randgebiete der Bundesrepublik zuverlässig Spieler hervorbringen. Und das war immer das, wo ich gesagt habe, warum zum Geier kriegen es die Frankfurts, meinetwegen die Münchens, die Hamburgs, die Berlins nicht hin. Ich finde, dass Mannheim und im Fußball wird völlig unverdientermaßen, ist jetzt meine Meinung, ich weiß, dass das beim BVB nicht immer jeder gerne hört bei den Fans, es wird unfassbar viel auf Familie Hopp geschimpft, aber was Familie Hopp in Mannheim hingestellt hat, wenn wir das noch 4, 5 Mal in Deutschland hätten, dann wären wir noch viele Schritte weiter und wir sind halt Anfang des Jahrtausends aus dieser aktiven Begleitung des deutschen Eishockeys rausgegangen. Es hat sich ein Hans Zach den Mund fusselig geredet, wahrscheinlich über 10 Jahre, bis ein paar von den Dingen, die er immer eingefordert hat, gefruchtet haben. Und das waren so Sachen wie, jede Mannschaft sollte einen deutschen Torhüter haben. Oh Wunder, jetzt haben wir ein paar Deutsche, die den Puck auch fangen können. Und diese ganze Förderlizenzregelung, das war auch klar, dass das halt nicht von heute auf morgen fruchtet. Dann brauchst du 10, 15 Jahre und natürlich, jetzt haben wir da richtig viele gute Jungs drüben. Wenn wir gerade gesagt haben, wir haben bei uns in der Abteilung noch einen mit Eishockey, wir haben auch bei uns mit Boris Rupert einen mit Eishockey. Nicht zu vergessen, Sascha, wir haben auch noch Hannes Wiebe, einer unserer Athletiktrainer und einer von dessen Söhnen hat eine Förderlizenz bei, ich glaube, den Kassel Huskies oder irgendwie sowas in der DEL 2. Der müsste da Torhüter sein und mit dem tauschen wir uns ja auch leidenschaftlich drauf aus, wie so ein Reichel, ja, wie der skaten kann. So, aber das kommt halt einfach nur durch eine verbesserte Ausbildung. Und da hat das deutsche Eishockey leider in den 80er, 90er Jahren so unfassbar viel liegen lassen, dass eine Lücke entstanden ist. Wir waren ja gar nicht so schlecht im Eishockey eine Zeit lang. Aber dass da halt so mal 2 Generationen komplett übersprungen wurden. Und wenn wir das jetzt konsequent auch geschlossen halten und wenn da dann jetzt dieses offensichtlich Konstantin stärkere Band zwischen Verband und Liga hält und alle mal in eine Richtung ziehen, dann glaube ich auch, dass das alles keine Eintagsfliegen sein müssen. Meine letzte aktive WM war die 2010 oder 11 in Deutschland, wo wir im Halbfinale waren und ich glaube dann an Russland im Halbfinale gescheitert sind. Das war ja schon ein Weltwunder. Also, dass Deutschland mal ins Halbfinale kommt, das konnte ja gar nicht gehen, wenn nicht im eigenen Land und mit der Unterstützung der Fans. Aber inzwischen ist es ja so, du gehst ja schon in eine WM und sagst, na, jetzt gucken wir mal. Viertelfinale eigentlich schon gesetzt und mal gucken, wie weit es führt. Und selbst dieses Finale 2018, das ist ja nicht im Losverfahren zu uns gekommen, sondern das ist ja wirklich erspielt worden. Ich kann mich noch erinnern, wir haben dann damals das, weiß ich nicht, Viertel- oder Halbfinale gegen Kanada auch im Live-Ticker verfolgt. Wir haben, glaube ich, alle unsere Fingernägel abgekaut. Aber dass du sowas eben schaffen kannst, das ist das Ergebnis harter Arbeit. Nur die darf halt auch kein Zufallsprodukt bleiben.
Aber mit deinem zweistündigen Monolog hast du natürlich wie immer, wenn es um Eishockey geht, nur zur Hälfte recht. Ich habe in der Zwischenzeit mal gegoogelt. Ja, Zahlen sind zugegeben aus dem Jahr 2017, 2018, aber Kanada 639.000 Eishockeyspieler, USA 543.000, Tschechien 109.000, Russland 102.000, Finnland 74.000, Schweden 60.000, Schweiz 26.000, Frankreich 21.000, Deutschland 25.000. Wenn du mit 25.000 um das WM-Viertelfinale spielst oder im olympischen Finale stehst sogar und das mit viel Pech verlierst, das ist schon eine brutale Leistung.
Das ist eine
Das
brutale
ist
Leistung, aber du könntest eben, wenn du dir jetzt überlegst, aus den 25.000 Eishockeyspielern würden dank Förderung 250.000 75.000, nimm, was du willst. Das ist ja das wie mit China, dass China im Fußball keine 11 Fußballer auf den Platz kriegt bei, keine Ahnung, 1, wie viel Milliarden Menschen die haben. Das kann dir ja keiner erzählen oder die USA und so weiter. Also wenn du 82 Millionen Einwohner hast, dass du sagst, naja, 25.000 Eishockeyspieler kriegen wir dankbar Tölz und Co. schon irgendwie aufs Eis. Ich bin mir felsenfest sicher, wir werden im deutschen Eishockey noch Zeiten erleben mit besserer Förderung und mehr Spielern und mehr Auswahl, die der Größe unseres Landes im Vergleich eben zu der Gesamteinwohnerzahl von Finnland oder der Slowakei oder Schweden, dass du schon dich als 5 oder 6 in der Welt etablieren kannst.
Und wichtig ist am Ende trotzdem nur, dass Schwenning und Nürnberg die Playoffs verpassen und Iserlohn sie erreicht.
Und da sind wir doch, also herrlich, wir lassen das alles so stehen und wir schneiden auch, ja, also das mache ich eh nie und in dieser Folge natürlich erst recht nicht, schneiden hier überhaupt gar nichts zurecht oder raus. Von daher, und Daniel, jeder würde das, glaube ich, nehmen, was du gerade gesagt hast, das wäre ja die Entwicklung in die richtige Richtung. Aber wir sind jetzt, lasst uns mal auf die Zielgerade kommen, wie schon gesagt, ich brauche natürlich eure Tipps jetzt noch, die sind natürlich geprägt von eurer Leidenschaft, das ist klar, das merkt man jetzt hier auch. Sascha, leg du mal los, was ist denn für... Ich muss es ja, darf es ja nicht falsch sagen, Iserlohn am Seiler See. Richtig. Was ist jetzt noch mit Blick auf die Hauptrunde und dann vielleicht Pre-Playoffs, erste Playoff-Runde? Was ist möglich? Was ist so dein Gefühl?
Also ich sage, wir werden Zehnter, wo wir auch gerade stehen. Und in den Pre-Playoffs hauen wir dann die DEG raus.
Okay. Und danach ist
die Saison an sich schon perfekt. Weil für uns ist ja immer das Ziel, an den Playoffs zu kratzen und sie nach Möglichkeit zu erreichen. Und alles andere ist dann einfach Zugabe. Na, jetzt mal im Ernst. Ich glaube, die Mannschaft, die hat Schlittschuhe stocktechnisch echt eine Menge drauf. Das ist so ein bisschen eine Wundertüte, leider, sehr inkonstant. Aber die können auch auf Strecke bis auf 3, 4 Mannschaften in der Liga jede Mannschaft rauswerfen. Und deswegen glaube ich, ist es das Viertelfinale ist zumindest mal
drin. Mhm. Nochmal nachgefragt, welche und dann mit Greg Post natürlich als wichtiger Rolle, so wie ich dich jetzt auch vorhin verstanden habe.
Es ist ein Motivator hoch 10, ein geiler Typ und ich glaube, dass Greg jemand ist, der die Jungs auf den Punkt fokussiert kriegen kann. Wie gesagt, das ist eine Wundertüte, weil diese Mannschaft gemessen an ihrem Potenzial zu inkonstant ist. Man darf jetzt aber auch nicht vergessen, wir sind jetzt Zehnter und als Greg die Mannschaft übernommen hat, ich weiß gar nicht, ob wir Letzter oder Vorletzter waren, auf jeden Fall
ganz weit unten. Ja.
Hatten wir bis dahin ja gar nichts gewonnen. Und wenn man das mal hochrechnet auf eine Saison, die er von Anfang an gemacht hätte, dann würden wir wahrscheinlich schon über Platz 7, Platz 6 reden. Also ich glaube, Viertelfinale ist drin und ab dem Erreichen der Playoffs ist eine Iserlohner-Saison auch immer perfekt.
Nehmen wir so mit, lassen wir so stehen. Daniel, wie sieht's aus bei den Ice Tigers?
Na, ich habe ja ganz zu Beginn schon vom morbiden Hang zum Scheitern bei den Ice Tigers gesprochen. Ich weiß gar nicht, in der Playoff-Geschichte der Nürnberger, die ja so richtig erst auch um 2000 herum begonnen hat, 98, 99 schon die Vizemeisterschaft, aber viele gewonnene Playoff-Runden hat es nicht gegeben. Also ob es noch für Platz 10 reicht und wir diese Hühnertruppe da noch abfangen, wahrscheinlich ist spätestens dann wieder auf irgendeine absurde Art und Weise Schluss. Wahrscheinlich mit einem Auswärtssieg starten und die folgenden Spiele alle verlieren oder irgend sowas. Ich würde mal sagen, die Eisbären Berlin werden noch eine gewichtige Rolle spielen. Die sind da im Moment noch irgendwo im Nebelgrau der Tabelle.
Oh, aber, interessant.
Mhm. Aber ich glaube, diese drei genannten und häufig thematisierten Truppen vorher, über die wir jetzt schon gesprochen haben, die sollten alle mal noch in den Rückspiegel gucken.
Mhm. Sag mal, und Patrick Reimer hatten wir jetzt auch kurz, da muss ich dich natürlich nochmal zu fragen, ist das dann, kann man sich das eigentlich vorstellen, Nürnberger Eishockey ohne Patrick Reimer?
Ja, deutsche Eishockey-Liga ohne Patrick Reimer. Ich weiß jetzt nicht, wann der sein Debüt gegeben hat. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele der jetzt hat.
Boah, ich hab's. Ist das eigentlich dein Allzeit-Lieblingsspieler? Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Da haben wir nie drüber gesprochen. Was ist denn der Lieblingsspieler, den du je in der DEL hattest? Oder überhaupt im Eishockey in Nürnberg? Nicht in der DEL, überhaupt im Eishockey in Nürnberg. Dein Lieblingsspieler.
Wow.
Das kommt hier die Dolle Scheibe oder sowas.
Nee, also ich meine, Sergio Momesso war schon einfach eine Instanz in diesem einen Jahr, dass er da war. Und ich könnte dir die ganze 98, 99er Mannschaft, da könnte ich dir wahrscheinlich erste, zweite, dritte und vierte Reihe und die Verteidigungspärchen, das könnte ich dir wahrscheinlich alles noch auswendig runterbeten. Das war eine unglaubliche Truppe.
Sergio Momesso, muss ich kurz mal sagen, sehr auch anerkannt bei uns im DEL-Büro. Der Kollege Tino Boos versehrt das ein oder andere Passwort mit Sergio Momesso. Also da bist du nicht alleine, Daniel. Okay.
Ich glaube, Tino Boos wurde auch das ein oder andere Mal von Sergio Momesso versehrt. Also insofern ist das ja nur zu Recht so. Nein, großartiger, legendärer Spieler. Patrick Reime ist...
Aber er ist ein Kanadier, Daniel, ne? Das weißt du schon, dass es ein Kanadier ist. Das passt eigentlich gar nicht zu deiner Nürnberger Eishockeyschule.
Ne? Ja, aber hat italienische Wurzeln. Das ist wiederum näher an Russland und dem Ostblock als an Kanada. Insofern können wir den eigentlich geografisch nach Osteuropa verorten.
Okay, gut.
Ja. Haben wir das auch, aber das ist eine gute Frage. Sascha, wie ist es denn bei dir? Wer fällt dir sofort ein, wenn die Frage in Richtung...
Also bei mir ist es ganz klar Greg Johnston, DL früher Kassel, zweite Liga in Iserlohn. Das war, glaube ich, seine erste Deutschlandstation. Ehemaliger NHL-Spieler Nummer 7 mit dem härtesten Schlagschuss, den ich je gesehen habe. Ein unglaubliches Herz. Schlittschuhtechnisch hast du dir immer gesagt, wie kriegt er das gebacken? Aber was ein Spieler, was eine Mentalität, was, boah, unglaublich. Ich liebe ihn. Da, definitiv mein Allzeit-Lieblingsspieler. Ja.
Top. Guck mal, dann haben wir das auch nochmal. Jungs, ich danke euch. Das hat genauso viel Spaß gebracht, wie ich es mir vorher schon erwartet hatte und schreit irgendwie nach einer Verlängerung. Dann nehmen wir den Kollegen, den Stadionsprecher-Kollegen Boos Rupert, nehmen wir da doch nochmal dazu vielleicht, oder?
Aber dann nimmt ihr viel Zeit. Ne, hat sehr viel Spaß gemacht und ja, ich finde, wir haben ein bisschen zu wenig Trash-Talk drin, aber melde dich gerne nochmal zur Playoff-Zeit wieder, dann ist ja eigentlich erst, wenn es ja so richtig losgeht.
Ich lasse den Bart jetzt wachsen. Musst sehr du gut. Ja nicht, Daniel.
Nein.
Macht's gut, ich drücke die Daumen für eure kommenden
Danke, Spiele. Konstantin.
Ciao, ciao, danke. Bis bald.
Ciao. Ciao.